Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Benedikt Kaninski. Schönen guten Abend. Deutschland sucht den Viertelfinalgegner. Heute Abend kann die deutsche Mannschaft ganz in Ruhe zuschauen, wenn sich entscheidet, ob Topfavorit Spanien oder EM-Neuling Georgien ins Viertelfinale einzieht. Wir sind gleich außerdem live im Stadion, wo England gerade das 1:1 gegen die Slowakei geschossen hat und damit ja um den Einzug ins Viertelfinale kämpft weiterhin. England kann bei dieser Europameisterschaft bisher fußballerisch noch nicht so wirklich überzeugen und bis gerade eben haben sie auch noch zurückgelegen. Jetzt steht es aber 1:1 zum Start in die zweite Halbzeit haben sie das 1:1 gemacht und wir gehen raus ins Stadion zu unserem ARD-Reporter Holger Dahl.
Reingespielt wird ins Sturzzentrum und Foden steht hauchdünn vor dem Ball, der auch noch nach vorne gespielt wird und deswegen ist es eine Abseitsposition. Aber nur um nochmal aufzuzeigen, warum das gut war. Harry Kane geht zunächst steil, dann nimmt er wieder den Blick zurück und verlagert dann die Seite. Das alles schnell. Und Kane, Achtung, ist jetzt drin im Strafraum, schießt mit dem linken Fuß. Und sein Schuss, der wird abgeblockt und geht neben das Tor. Ja, jetzt ist da mehr Energie im Spiel. Das merken auch die englischen Fans. Also Kane mit dem Rücken zum gegnerischen Tor, halbrechte Position im Mittelfeld, dreht sich einmal ein bisschen nach links, dann aber nach rechts und verlagert die Seite nach drüben zu Kieran Trippier und der steht frei, weil die Slowaken komplett zur Ballseite verschoben haben. Pass auf Foden, Tor zählt aber nicht. Eckball ist reingeflogen, ausgeführt, war aber kein Problem für Dubravka, um ihn rauszufausten aus dem eigenen Strafraum. Und unten an der Seitenauslinie. Szenenapplaus von Gareth Southgate. Das will der englische Trainer genau so sehen und da müssen sie jetzt natürlich weitermachen. Aber England liegt in der 52. Spielminute mit 0:1 hinten gegen die Slowaken, weil dieses Tor zu Recht nicht zählte. Und jetzt müssen sie genau daran anknüpfen und nicht wieder in ihren Schlafmodus zurückfallen. Declan Rice, einer der Sechser, hat sich zurückfallen lassen. Der hat noch keine großen Akzente im Spiel nach vorne gesetzt. Das ist eher der junge Mann an seiner Seite, Kobbie Mainoo. Und er kümmert sich dann halt eben, Declan Rice, um das defensive Organisieren. Aber auch seine Pässe nach vorne sind gefragt. Jetzt hat er den Ball im Mittelkreis, wird attackiert, dribbelt kurz an, lässt dann auch mal zwei Slowaken aussteigen, versucht den Pass in die Schnittstelle zu Bellingham zu spielen. Der kommt nicht an. Bellingham applaudiert ihm dann und zeigt mit der Faust, genauso müssen wir weiterspielen. Das Tempo hochhalten und damit vielleicht auch irgendwann einen Müdigkeitseffekt.
England bleibt also weiterhin mit 0:1 in Rückstand gegen die Slowakei. Wir haben es gerade gehört, es war eine Abseitssituation eben zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Und schauen natürlich gleich weiterhin auf das Spiel. Erst aber zunächst mal zur deutschen Mannschaft. Es war die dänische Fußspitze, die im Abseits stand, dann ein Handelfmeter für Deutschland und natürlich die Unterbrechung wegen des Gewitters. Ein Auf und Ab auch für die Fans gestern Abend. Die deutsche Mannschaft hatte das Spielglück auf ihrer Seite. Ich bin jetzt verbunden mit Sven Pistor aus dem ARD-Team. Herr Pistor, wie viel Erleichterung ist denn beim DFB nach diesem Viertelfinaleinzug heute spürbar?
Ja, natürlich ist das spürbar. Wir sind ja jetzt wieder hier in Herzogenaurach. Die werden alle relativ müde sein, denn erst gegen 3 Uhr mitten in der Nacht bog der Bus dann wieder ein hier in den Homeground. Und man steht halt in der Runde der letzten 8 bei einem großen Turnier. Bei den letzten 3 Turnieren hat es das jetzt nicht mehr gegeben. Es ist jetzt schon sehr lange her, 2016 bei der EM in Frankreich, da war man auch auf einem richtig guten Kurs und die Erleichterung ist deshalb groß, weil das natürlich auch ein sehr herausforderndes Spiel gestern war in Dortmund. Ich war selber im Stadion, das Wetter tat sein Übriges, auch Dänemark war ein unangenehmer Gegner und es gab immer wieder so verschiedene Temperaturschwankungen im deutschen Spiel. Mal waren sie wirklich überzeugend, wie in der beginnenden Phase, dann ließ man wieder die Tür so ein bisschen auf und dann hatte man vielleicht auch das Quäntchen Glück beim Videoassi, wobei natürlich die Situation mit der Abseitsstellung bei den Dänen objektivierbar war und am Ende ist Deutschland verdient weiter im Viertelfinale. Man hat sich das wirklich redlich verdient und deshalb ist man auch erleichtert.
Sie haben das angesprochen, Dänemark hadert ja mit dem Videobeweis nach den Entscheidungen. Ihr Trainer Kasper Hjulmand zeigte in der Mixzone nach dem Spiel den Journalisten auf dem Handy sogar noch mal, wie knapp die Fußspitze von Thomas Delaney im Abseits stand. Ist das aus Ihrer Sicht nachvollziehbare Kritik oder eher Frust gewesen?
Das ist immer die Frage. der Perspektive. Ich finde, ja, die Torlinientechnologie ist objektivierbar und genau so auch. Und da müssen wir einfach mal dieser halbautomatischen Abseitserkennung Glauben schenken, ist das eben auch eine Abseitsstellung gewesen. Da geht es ja um einzelne Bildsequenzen, ob die Frames da wirklich stimmen. Ich kann den Unmut darüber verstehen. Das ist vielleicht auch gefühlt das Ding der Ungerechtigkeit bei den Dänen. Es wäre die 1-0-Führung gewesen. Ich war, wie gesagt, im Stadion. Das wäre eventuell ein ganz anderes Spiel geworden. Aber am Ende ist es völlig egal, ob man 3 Meter im Abseits steht oder eben nur der dicke Zeh abseits bleibt abseits. Und da bin ich eher auf Seiten des Videobeweises, dass das eben kein reguläres Tor dementsprechend war.
Vor dem Spiel gegen Dänemark hieß es ja immer, wir haben keinen Wunschgegner für dieses Turnier und es ging darum, Hauptsache erstmal weiterzukommen. Stellt man sich denn jetzt vor dem Spiel heute Abend von Spanien seelisch schon mal auf die Spanier ein oder wie ist das einzuschätzen?
Ja, vor allem diese spanischen Passmaschinen sind ja dann doch wie so eine chinesische Tropfenfolter, wenn sie angeworfen wird, die Passmaschine, weil Spanien kann ja beides, Ballbesitz, aber eben auch dem Gegner den Ball geben und dann sehr schnell sein, vertikal spielen und mit viel mehr Wucht als früher zu zeigen. Als die Spanier alles erdrückt haben mit dem Tiki-Taka. Spanien ist natürlich der wahrscheinlichere Gegner, eine harte Nuss. Aber ich erinnere mich an mit eines der besten Spiele, das klingt vielleicht ein bisschen paradox, der letzten Weltmeisterschaft. Das war für mich zumindest die Begegnung zwischen Deutschland und Spanien. Das war wirklich Fußball auf einem sehr hohen Niveau. Und genau das könnte man dann erwarten. Beides Mannschaften, die wirklich viele verschiedene taktische Manöver drauf haben. Von daher, wenn es Spanien wird, kann man sich eigentlich freuen, weil das ist ja dann wirklich großer Fußball bei einem großen Turnier.
Es war gestern beim Public Viewing auch eine der Fragen, die sich am häufigsten gestellt wurden. Könnte die deutsche Mannschaft denn mit der Leistung von gestern tatsächlich ins Halbfinale einziehen?
Ja, warum nicht? Also Deutschland hat 2 Tore erzielt, hatte Glück. So ist das bei Turnieren. Es gibt so viele Titelträger, die sich gequält haben in ein Finale. Ich erinnere mich auch an die Weltmeisterschaft in Brasilien, die vielleicht ein bisschen verklärt wird. Da gab es Spiele wie gegen Algerien oder auch das Spiel gegen Frankreich, wo man im Vorfeld dachte, oh Mann, wie soll das gut gehen, nachdem wir so durchgestolpert sind durch das Achtelfinale. Auf einmal hat Mats Hummels einen sehr strittigen Kopfballtreffer erzielt. Ein Turnier ist nicht unbedingt immer die Kür, sondern vielmehr Pflicht. Und ich glaube, dass Deutschland als Mannschaft da auf einem sehr guten Weg ist. Es ist, glaube ich, so eine Art emotionaler Paradigmenwechsel im Team zu spüren.
Vielen Dank für diese Einschätzung an ARD-Reporter Sven Pistor. Der Titelverteidiger ist raus. Die italienische Mannschaft musste sich gestern nach einem 0:2 gegen die Schweiz aus dem Turnier verabschieden. So richtig überraschend war es nicht mehr. Italien konnte auch in der Vorrunde nicht wirklich überzeugen. Trotzdem wird Trainer Luciano Spalletti wohl Nationalcoach bleiben. Daniela Stahl.
Die entscheidende Nachricht der Pressekonferenz: Luciano Spalletti bleibt Trainer der italienischen Nationalmannschaft. Er bekam Rückendeckung von Verbandspräsident Gabriele Gravina. Der entschuldigte sich für die riesige Enttäuschung, betonte aber auch, man werde den eingeschlagenen Weg mit den Spielern und auch mit Trainer Spalletti weiter verfolgen. Dieser habe sein Vertrauen. Spalletti selbst betonte erneut, er sei vor allem verantwortlich für das schlechte Abschneiden der Squadra Azzurra bei dieser EM. Er habe versucht, die Mannschaft zu verjüngen, dabei seien Fehler passiert. Schon unmittelbar nach dem Aus gegen die Schweiz hatte er die Flucht nach vorn angetreten und betont, die Verantwortung trage immer der Trainer. Gleichzeitig schloss er einen Rücktritt aus. Spalletti steht damit vor einer schwierigen Aufgabe, denn die Reaktionen auf die Leistungen der italienischen Elf waren gnadenlos. Italien geschlagen und gedemütigt, titelt der Corriere della Sera heute. Ohne Charakter, ohne Ideen, ohne Ehre. So sieht die Gazzetta dello Sport die Mannschaft. Die Zeitung La Repubblica schreibt, man müsse lange in der Erinnerung suchen, damit einem eine schlechtere Nationalmannschaft einfällt als diese. Una vergogna, eine Schande, steht beim Corriere dello Sport in riesigen Buchstaben. In Berlin habe man den absoluten Tiefpunkt erreicht. Vielleicht ist es aber auch genau das, was Spalletti weitermachen lässt. Von ganz unten kann's nur bergauf gehen.
Luciano Spalletti bleibt also Italiens Nationalcoach und Daniela Stahl hat die Reaktion darauf zusammengefasst. Zu den Teams, die schon vor dem Turnier als Favoriten gehandelt wurden, zählt auch Spanien. Aber die Spanier bestätigen ihre Rolle bisher. Klare Vorzeichen also für das Spiel heute Abend gegen Außenseiter Georgien, die zum ersten Mal überhaupt bei einer EM dabei sind.
Diese Vorrunde war für Spanien wirklich perfekto. 3 Spiele, 3 Siege, kein Gegentor. Ja! 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 Souverän, spielfreudig, kombinationsstark. Spanien lässt unter Trainer Luis de la Fuente die Fans hoffen und vom vierten EM-Titel träumen.
Wir dürfen alle träumen, was wir wollen. Trotzdem, wir müssen mit den Füßen auf dem Boden bleiben, denn wir haben noch nichts erreicht.
Das nicht, aber Spanien hat seine Rolle als Top-Favorit bei dieser EM bisher eindrucksvoll untermauert. Am Weiterkommen gegen das kleine Georgien zweifelt im Vorfeld kaum jemand. Mehr Favorit ist kein anderes Team in diesem EM-Achtelfinale.
Das ist uns egal, denn wir konzentrieren uns darauf, den Weg fortzusetzen. Und das ist das Einzige, was uns interessiert.
Abwehrroutinier Nacho kennt die jüngste Vergangenheit natürlich auch. In der Qualifikation zu dieser EM ließ Spanien den Georgiern zweimal keine Chance, fertigte sie in Tiflis zuletzt mit 7:1 ab. Georgiens Trainer, Ex-Bayern-Spieler Willi Sagnol, ist einfach nur stolz, bei dieser EM noch einmal auf dem Rasen stehen und die Hymne hören zu dürfen.
I'm just very excited to be again once more on the pitch and to hear the Georgian national anthem in a great stadium.
Die Sache mit der Favoritenrolle ist selbstverständlich auch ihm klar.
Spanien ist momentan der beste Mannschaft in Europa. Wir können uns noch erinnern an diese 7:1, aber wir werden wieder probieren, ein gutes Bild aus Georgien zu zeigen.
Diese EM ist für Georgien schon jetzt perfekto. Für Spanien war es nur die Vorrunde. Es sollen definitiv noch mehr Siege folgen.
Christian Schulze mit dem Ausblick. Die Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft sprechen gerne von der nachhaltigsten Europameisterschaft aller Zeiten. Damit ist aber nicht nur der Klimaschutz gemeint, sondern auch Konzepte gegen Diskriminierung. Es soll eine Europameisterschaft für alle Menschen sein. Ein Beispiel dafür bietet das sogenannte Pride House, ein Treffpunkt für queere Menschen in Berlin. Ronny Blaschke hat sich das Pride House genauer angeschaut.
Im Poststadion in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofes bestreitet der Berliner AK seine Heimspiele in der Fußballregionalliga. Zurzeit finden keine Partien statt und trotzdem ist die Haupttribüne in diesen Wochen gut gefüllt. Das Poststadion beherbergt während der Europameisterschaft das Pride House. Hunderte Menschen versammeln sich hier, um die Spiele auf einer Leinwand zu verfolgen. Die Atmosphäre ist ausgelassen, frei von Aggressionen. Es ist diese entspannte Stimmung, die vor allem queere Menschen anlockt, sagt Alice Drouin, die Projektleiterin des Pride House.
Weil die Mainstream-Angebote sehr oft und eigentlich immer noch nicht sicher genug sind für queere Menschen. Übrigens für ganz viele andere Menschen auch noch nicht. Und solange diese Mainstream-Angebote nicht sicher genug sind, braucht es Ergänzungsangebote. Ganz wichtig, kein Ersatzangebot, sondern Ergänzungsangebot.
Das Pride House ist so ein Ergänzungsangebot. Ein safer Space, ein Ort also, der für queere Menschen sicherer sein soll als die vollbesetzten Tribünen der EM-Stadien und als die Fanmeilen. Denn seit Jahrzehnten werden beim Fußball immer wieder homophobe und sexistische Sprüche dokumentiert, bis hin zu körperlichen Angriffen. Auch im Pride House sind solche Angriffe nicht ausgeschlossen, aber das Organisationsteam hat ein Sicherheitskonzept erstellt, sagt Alice Drouin.
Es ist sehr oft so, dass in anderen, zum Beispiel auf Fanzones, wenn mal was passiert, ein Riesenfokus auf den Täter liegt. Man kümmert sich um diese Person und niemand so richtig mit guten Qualifikationen und Kompetenzen um die Person, die was erlebt hat und eigentlich in dem Moment auch im Hauptfokus liegen sollte.
May I welcome you, athletes and spectators from all over the world. The first gay games.
Das Pride House knüpft an eine Tradition an. Bereits in den 1970er Jahren hatten queere Menschen den Sport als Rückzugsort genutzt. Sie gründeten Trainingsgruppen und Vereine, organisierten Veranstaltungen wie die Gay Games. Ein Pride House bei einem Großereignis öffnete dann erstmals bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver. Ob später bei den Sommerspielen 2012 in London oder bei der Fußball-EM 2016 in Frankreich. Immer wieder organisierten die Pride-Häuser Ausstellungen oder Filmabende zu politischen und sportlichen Themen. Auch aktuell in Berlin.
Und auch das ist ein Ziel des Pride-Hauses, vielleicht auch Sport und queere Menschen wieder teilweise näher zu bringen. Viele queere Menschen haben keinen guten Bezug zu Sport, haben traumatische Erfahrungen in Bezug zu Sport gemacht in ihrem Leben. Ich kann nur Schulsport nennen als Ort, wo sehr oft als queere Person, natürlich insbesondere trans, inter, nicht-binäre Personen, aber eben nicht nur, wo da einfach wirklich traumatische Erlebnisse gemacht werden und es dann auch für ein Leben lang reicht, um sich vom Sport komplett zu entfernen.
Wir sind heute auf dem Christopher Street Day, der DFB, der DOSB.
Die queere Gemeinschaft ist im Fußball inzwischen verankert, zumindest an der Basis mit Festivals, Freizeitteams oder Fanclubs. Dennoch hat sich bis heute kein aktiver Profi im deutschen Fußball als schwul geoutet. Und so sollte auch der organisierte Sport intensiver queere Strukturen stärken, sagt die Journalistin Inga Hofmann vom Tagesspiegel, die seit langem zu Projekten wie dem Pride House recherchiert.
Leider beruhen solche Projekte ebenso wie Anlaufstellen für Antidiskriminierung häufig auf ehrenamtlicher Arbeit. Es wäre aber total wichtig, dass gerade große Verbände wie der Deutsche Fußballbund oder die Vereine der Bundesligisten dafür Ressourcen bereitstellen.
Auch bei den Olympischen Spielen in Paris soll es ein Pride House geben. Und auch dort wird queeren Sportlern und Fans oft die Frage gestellt, warum sie sich denn von der Mehrheit abschotten würden. Es ist eine Frage, die auch in der queeren Gemeinschaft aufgeworfen wird, zum Beispiel von der Journalistin und Verlegerin Manuela Kai.
In der schon seit Jahren jetzt andauernden Debatte um Freiheit versus Sicherheit muss man sehr schnell aufpassen, in marginalisierten Gruppen nicht vor lauter Sicherheit sich wegsperren zu lassen praktisch und sich die Teilhabe selber zu versagen. Aber während der EM hätte ich dann auch besser gefunden, wenn's das auch dann meinetwegen mitten in der Fanmeile gegeben hätte oder dass man sagt, okay, wir machen einen queeren Block im Olympiastadion oder so, aber sichtbar für die anderen.
Auch außerhalb der queeren Rückzugsorte finden während der EM Veranstaltungen statt, die Themen wie Sexismus, sexualisierte Gewalt und Querfeindlichkeit in den Mittelpunkt rücken. Zudem wurden an den Spielstätten Sicherheitskonzepte für Fanfeste entwickelt, erläutert Tristan Hess, EM-Nachhaltigkeitsbeauftragter in Hamburg.
Wir arbeiten mit einem professionellen Dienstleister zusammen, der auch ein System zur Verfügung stellt, wo man über QR-Codes sich Hilfe holen kann, wenn man irgendwo in Bedrängnis gerät. Es gibt einen physischen Rückzugsraum oder einen Schutzraum, einen sogenannten Safer Space. Und wir arbeiten auch mit Beratungseinrichtungen für Betroffene zusammen, beispielsweise dem Hamburger Frauennotruf oder der Organisation Empower, die sich an Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt richtet.
Konzepte wie diese haben bei der Fußball-WM in Katar oder bei den Olympischen Spielen in Peking keine ernsthafte Rolle gespielt. Das Team im Berliner Poststadion möchte dazu beitragen, dass die Erfahrungen aus ihrem Pride House auch in künftige Sportveranstaltungen einfließen werden.
Ronny Blaschke über das Pride House in Berlin, wo queere Menschen die EM erleben können. Heute, vor 28 Jahren, gewinnt Deutschland zum ersten Mal einen Europameistertitel nach der Wiedervereinigung. Im Spiel gegen die Tschechische Republik liegt die DFB-Elf erst zurück, aber dann kommt Oliver Bierhoff und macht das Spiel seines Lebens. Mit zwei Treffern führt er die Deutschen zum Sieg. Mein Kollege Matthias Friebe hat sich mit Oliver Bierhoff getroffen und festgestellt, dass der sich heute gar nicht mehr so ganz genau an das Finale von 96 erinnern kann.
Der Moment des Tors und was ich dann gedacht habe, daran kann ich mich eh nicht mehr erinnern, weil ich habe in meiner Karriere vorher und hinterher eigentlich nie mein Trikot ausgezogen. Ich weiß nicht, was da in meinem Kopf vorging. Aber
wussten Sie eigentlich, dass das Spiel zu Ende ist? Die meisten haben ja einen Moment gebraucht, um zu verstehen, dass es jetzt auch vorbei ist.
Ja, anscheinend. Also ich weiß es nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich bewusst daran gedacht habe, oh, das Spiel ist aus, jetzt kannst du feiern, sondern ich habe ja direkt gefeiert. Ich weiß es nicht, ich habe da gar nicht dran gedacht und hatte wahrscheinlich schon vorher, weil wir natürlich auch bei den Mannschaftswechseln immer wieder diskutiert hatten, war mir klar, das nächste Tor entscheidet. Insofern hatte ich das schon irgendwie so im Hinterkopf.
Manchmal sind es ja so die kleinen Dinge. Gibt es irgendwas, woran Sie sich erinnern an diesem Tag? Was kommt in Ihren Kopf, wenn Sie an den Tag zurückdenken?
Also es bleiben mir so 2-3 Dinge hängen. Das eine war, ich glaube, 2 Tage vorher, wir waren schon recht früh in London, war ich mit 2 Bekannten noch essen. Und haben auch ein Glas Wein getrunken und irgendwie war ich auf der einen Seite zufrieden, dass wir im Finale waren, auf der anderen Seite war ich mit dem Verlauf des Turniers für mich persönlich nicht so zufrieden und habe natürlich auch mit keinem Einsatz mehr gerechnet, weil ich gesagt habe, der Fisch ist gegessen, wir werden jetzt die Tschechen klar schlagen. Ja, und dann ist es. Und dann hat auch einer gesagt, nee, wirst du sehen, wie das halt so unter Leuten ist. Ne? Die wollen dich halt aufbauen und dann, ja komm, das wird schon, und da kommst du rein und machst 2 Tore. Dann kann ich mich noch erinnern, auch so ein bisschen dieser Moment, wie ich mit Thomas Helmer im Hyde Park joggen war. Wir hatten also, alle Spieler waren ja, oder viele waren ja verletzt, waren alle müde, man hat kaum noch was gemacht. Und ich musste aber raus aus dem Zimmer, weil ein bisschen Luft haben, ein bisschen Abwechslung. Da bin ich mit ihm gelaufen, hatten wir auch ein ganz gutes Gespräch, hat er auch, sagen wir mal, mir zugesprochen. Und dann kann ich mich nur noch erinnern, wie wir in der Kabine einfach gefeiert haben und gesungen haben und Spaß gehabt haben und einfach pure Freude da war.
Ich habe vor kurzem nochmal in das Finale reingeguckt. Das kann man online noch in voller Länge gucken. Das wirkt ein bisschen, wenn man das anguckt, wie aus einer völlig anderen Zeit. Sie lachen schon so ein bisschen. Es ist eben auch 28 Jahre her. Aber ist das so tatsächlich eine andere Zeit gewesen? Also ich mache mal ein Beispiel. Das Spiel ist zu Ende. Sie gehen als Mannschaft geschlossen durch die Zuschauer die Tribüne hoch und oben steht der Pokal bei der Queen. Der wird übergeben und es ist vorbei.
Ja, ist natürlich weitaus weniger Inszenierung, weitaus weniger Dinge. Das Spiel war auch ein anderes. Ich glaube immer, egal wo man schaut, wenn wir die 70er Jahre sehen, dann denken wir auch, mein Gott, wie laufen die langsam. Kaputt waren wir alle in den 70ern, in den 90ern und auch jetzt. Ich fand das Spiel sehr viel härter. Also wenn wir mal das Spiel bei der EM gegen Kroatien anschauen, das sehe ich schon, dass jetzt die Spiele vielleicht athletischer sind, aber längst nicht so hart. Und das habe ich auch bei den Spielern gesehen. Da hat keiner mehr blutige Schienbeine oder, also bei uns, die Beine waren ja irgendwie kaputt, was da getreten wurde. War schon anders. Und das Ganze drumherum, wenn ich überlege, 2006 sind wir Dritter geworden, sind nach Berlin vor 1 Million Zuschauer oder auch Weltmeister wurden 2014. Ja, dann 2006 haben wir halt irgendwie danach noch im Hotel gefeiert. Das hat 1 Uhr zugemacht. Dann mussten wir halt irgendwie überlegen, wo wir aus den Minibars noch Sachen holen, um irgendwo uns dann in der Hotellobby ohne große Atmosphäre nochmal zu unterhalten und zu diskutieren.
Wenn Sie sagen, das war alles nicht so inszeniert, wie es heute ist, das sieht man auch auf den Bildern, da steht die Musikkapelle auf dem Rasen für die Nationalhymne vorher. Es gibt nicht dieses ganze Corporate Design, würde man wahrscheinlich sagen, das alles so in einem Logo des Turniers ist. Der Fußball hat sich ja echt schon verändert, auch zum Beispiel was Geld angeht. Ich habe mal geguckt, die EM 96 hat nicht mal 10% des Umsatzes gemacht, den heute die EM macht.
Ja.
Was sagt das eigentlich über den Fußball?
Großes Geschäft. Das ist ja beim Fußball immer so, dass man eigentlich seitdem ich dabei bin, und das ist jetzt eigentlich seit 1986, wo ich Profi wurde, sagt man immer, das gibt's ja nicht. Jetzt Transfer für 1 Million, dann für 10 Millionen. Und irgendwo sagt man, irgendwann ist doch mal Stopp. Es hält nicht an, aber es wird natürlich immer mehr vermarktet, kommerzieller. Und hat zuletzt auch mit Seferin zusammengesessen, wo er dann mal ein bisschen berichtet hat, was die UEFA dort einnimmt und ausschüttet und wie die Partner sind. Es wird natürlich auch globaler. Ja, also wenn man schaut, die UEFA-Partner, das sind viele asiatische Firmen jetzt, die einfach das große Geld anpacken. Hat sich einfach verändert und man sieht das ja auch nicht nur in den großen Turnieren, sondern auch bei den Vereinswettbewerben oder in den Vereinen ist halt noch mehr Geschäft geworden.
Kommt da denn irgendwann das Stoppschild?
Ich glaube irgendwie nicht. Ich meine, letztendlich muss alles immer irgendwie wachsen und größer werden, damit sich das irgendwie trägt. Ich glaube, die Schere geht weiter auseinander, worauf man natürlich besonders achten muss. Ich bin jetzt ja auch im American Football mal ein bisschen tätig. Da machen sie es ganz gescheit, dass diese Schere halt nicht auseinandergeht. Die Sorge kann man haben. Aber ich glaube, durch die anderen Kommunikationsmittel werden immer wieder neue Märkte eröffnet. Ja, und so wie jetzt eben auch große Vereine dann den amerikanischen Markt oder den asiatischen Markt noch angehen werden, eröffnen sich da immer wieder neue Möglichkeiten.
Sie mussten sich ja da auch immer eine ganze Menge anhören. Es gab ja immer auch viel Kritik, dass Sie sozusagen dafür verantwortlich sind, dass sowas kommerzialisiert wird bei der Nationalmannschaft. Haben Sie das vor dem Hintergrund, dass der Markt sich so entwickelt, immer auch ein Stück weit als ungerecht empfunden?
Ja, jetzt wird es ja nicht diskutiert. Ich meine, wir spielen immer noch um 9 Uhr und haben immer noch Hauptsponsoren und wie auch immer. Also es war natürlich dann...
Die Sponsorentafel der UEFA Euro ist auch insgesamt sehr, sehr groß und international.
So richtig konnte ich das ja eigentlich nie ernst nehmen. Aber natürlich macht es einem Sorgen, die Diskussion, die jetzt auch mit dem Investorenbeitritt jetzt bei der DFL passiert sind, wo ich selber immer mit zu kämpfen habe, dass ich sage, naja, wir sind ja schon im vollen Kommerz. Also wer das glaubt, ja, das fing ja schon damit an, dass fing jemand in den 80ern mit dem Privatfernsehen an und das fing dann mit dem ersten Trikotsponsor an. Also da fange ich ja schon an, kommerziell zu denken. Und mein Ansatz war immer, erstens, es muss gut sein und interessant, weil wenn es gut ist, und das ist ja beim Verband nochmal so, das Geld geht ja in Großteilen einfach wieder in die Basis. Ja, es ist ja anders als im Verein, wo 50% in die Spielergehälter gehen. Das passiert ja bei der Nationalmannschaft nicht, sondern eigentlich die Gelder, die wir einnehmen, die nehmen wir für einen gemeinnützigen Verein, Verband ein. Und deswegen habe ich das auch immer für sinnvoll betrachtet, ohne dass man dabei natürlich seine Identität oder die Ehrlichkeit verlieren darf.
Aber woher kann man die Kritik? Kommt die, ich sag mal, von Fußballromantikern, die sich sozusagen so ein Wembley 96 wieder zurückwünschen?
Ja, teils von Fußballromantikern, teils hat man das Gefühl, es soll einfach Polemik entstehen. Ja, und ich habe dann auch immer gesagt, es ist ja witzig, wenn du gewinnst, kannst du alles machen. Ja, dann kannst du mit dem Helikopter einfliegen und dann können noch 5 Sponsoren drauf sein. Ist das kein Problem? Und wenn du verlierst, ist alles schlecht. Da muss man als Verantwortlicher teils mit leben. Aber das ist, glaube ich, dann einfach irgendwie ein bisschen Diskussion. Ich glaube, dass natürlich schon viele Fußballfans Sorge haben, dass genau diese Authentizität, diese Ehrlichkeit verloren geht. Und da muss man immer aufpassen, dass dieser Sport und der Fußball, der Kern, dass der erhalten bleibt. Ja, aber ich habe diese Diskussion auch mit vielen Freunden, die dann sind, wo ich dann sage, ja, wir wollen diese Ehrlichkeit. Sag ich, naja, ihr habt aber schon 50% Ausländer in euren, also nicht die Ausländer, ihr habt 50% ausländische Spieler in den Mannschaften. Die gehen auch in 2 Jahren wieder weg. Ja, also es ist keine Identität mit dem Verein oder was auch immer. Und ihr seid auch vollgekleistert in der Bande, im Stadion, wie auch immer. Also wenn, dann macht es doch gut. Aber die Diskussion wird es noch weiter verfolgen.
Der ehemalige Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff zum Stichtag des EM-Titelgewinns 1996 im Gespräch mit Matthias Friebe. Und wir schauen noch einmal auf den Fußballplatz und England liegt weiterhin mit 0:1 hinten gegen die Slowakei. Die letzte Viertelstunde des Spiels fängt gleich an und wir sind wieder bei unserem Reporter Holger Dahl.
Es ist nur noch eine Viertelstunde Spielzeit in Gelsenkirchen und die Slowaken treiben ihren Ballbesitz ein kleines bisschen nach oben. 27% sind nach wie vor sehr wenig, aber bei allem Zahlenwerk ist eine Zahl entscheidend und das ist das 1:0 aus der 25. Spielminute durch Schranz. Jetzt bewegen die Slowaken die Engländer und zwar durch weitere Pässe, als das die Engländer in ihrem Aufbauspiel machen. Deswegen müssen die Engländer da hinterherlaufen. Steilpass nach vorne auf den eingewechselten Mittelstürmer auf Bojenik, aber rausgekommen aus seinem Tor ist Jordan Pickford und der drängt seine Mannschaft jetzt wieder in die Offensive zu gehen. Dann immer wieder der erste Ball, der Auftaktpass auf John Stones und ganz oft dann auch der zweite und dritte auf Declan Rice, der sich zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lässt, um den Ball abzuholen. Jetzt weiter Schlag nach vorne, Jude Bellingham. Der verliert den Ball erstmal, aber auf rechts außen hat Cole Palmer die Chance, einen Akzent zu setzen. Zum Beispiel mit einem schnellen Einwurf auf Bellingham. Der
geht die Slowakei jetzt, also auf dem Weg Richtung Überraschung und auf dem Weg Richtung Viertelfinale. Holger Dahl war das. Anlässlich der Europameisterschaft haben sich die Hamburger Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen ein spezielles Begleitprogramm überlegt. Zum Thema Hamburger Fußball im Nationalsozialismus. Wie verhielten sich Vereine wie der FC St. Pauli oder der Hamburger Sportverein zu dieser Zeit und wie ihre Mitglieder? Dieses Wochenende gab es dazu Stadtführungen, speziell zum FC St. Pauli. Unsere Korrespondentin in Hamburg, Magdalena Neubich, war dabei.
In einem totalitären Staat bleibt kein Bereich unberührt, stellt Maren Degener von den Hamburger Gedenkstätten und Lernorten gleich zu Beginn der Führung fest.
Das heißt, auch der Fußball war aufs engste eben vom Nationalsozialismus geprägt.
So wurde die zumeist sozialistische Arbeitersportbewegung samt ihren Fußballvereinen 1933 verboten, sagt Maren Degener. Und von den großen bürgerlichen Hamburger Vereinen war niemand im aktiven Widerstand. Ganz im Gegenteil. In vorauseilendem Gehorsam trennten sie sich zumeist schon früh von ihren jüdischen Mitgliedern, erzählt Christopher Radke. Er arbeitet beim FC St. Pauli Museum und ist heute der zweite Guide bei der Führung.
Der FC St. Pauli war ein Mitläuferverein und es gibt in den Sportzeitungen der 20er und frühen 30er Jahre, wird der FC St. Pauli gelobt für eine vorbildliche Jugendarbeit, in der nur Deutsche aus der eigenen Jugend spielen. Und das wurde bewusst so gesagt im Gegenzug zum Hamburger SV. Denn der Hamburger SV war ein kosmopolitischer, international agierender Verein.
Das FC St. Pauli Museum ist seit Anfang vergangenen Jahres dabei, die jüdische Geschichte des Vereins aufzuarbeiten und rekonstruiert dafür Biografien ehemaliger Mitglieder. Sowohl der jüdischen Mitglieder, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden, als auch derjenigen, die Teil des Systems waren. Auch die heutige Stadtführung hangelt sich entlang dieser Biografien. Startpunkt des Rundgangs ist das sogenannte Stadthaus mitten in Hamburgs Innenstadt. Das elegante Gebäude war bis 1943 Sitz der Hamburger Polizei. Von dort aus organisierte sie die systematische Verfolgung des Hamburger Widerstands. Maren Degener stellt hier im Innenhof die Biografie von FC St. Pauli-Mitglied Otto Wolf vor.
Otto Wolf kommt ursprünglich aus Kiel, ist dann aber nachher nach Hamburg gekommen.
Wolf, der für die erste Mannschaft von St. Pauli gespielt hatte, war Mitglied der NSDAP sowie der SS gewesen. Beruflich war er für die sogenannten Arisierungen zuständig. Also die Enteignung jüdischen Besitzes und dessen Übergabe an nichtjüdische Deutsche. Für seine langjährige Mitgliedschaft bei St. Pauli erhielt er die goldene Ehrennadel. Maren Degener liest aus seinem Nachruf vor, den der Verein in den frühen 90ern abdruckte.
Das ist aus der Vereinszeitung des FC St. Pauli vom Januar 1992. Die Verdienste unseres Otto, die er sich um den Gesamtverein erworben hat, können nur noch die ganz alten St. Paulianer ermessen. Es war, weiß Gott, nicht wenig. Seit mehr als 50 Jahren unserem Club angehörend, war unser Doktor Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre Spieler unserer Liga 11. Vor dem Zweiten Weltkrieg und während des Krieges
hat unser Senior in exponierter Stellung für unser Land, für unsere braun-weißen Farben segensreich gewirkt.
Weiter geht die Führung durch die Hamburger Neustadt. Christopher Rathke weist immer wieder auf einzelne Stolpersteine am Boden hin. Zum Beispiel auf den von Selig Kahn. 1913 bei St. Pauli eingetreten, spielte Selig Kahn zeitweise für die erste Herrenmannschaft. 1933 musste er aufgrund seiner jüdischen Abstammung den Verein verlassen.
Selig Kahn wurde während der Novemberpogrome 38 verhaftet und war für 3 Wochen im KZ Sachsenhausen. Als er zurückkam, war quasi erwerbslos, hatte keine Einnahmen mehr und lebte am absoluten Existenzminimum. Und dann am 11. Juli 1942 wurde Selig Kahn und seine Familie nach Auschwitz deportiert.
Wie so viele jüdische Sportler geriet er trotz jahrzehntelanger Mitgliedschaft im Verein in Vergessenheit. Die weiteren Stopps auf der Tour sind unter anderem das ehemalige Polizeigefängnis Hütten und die Justizgebäude, bis die Führung dann auf dem Heiligen Geistfeld neben Millerntor-Stadion und EM-Fanmeile endet. Nach 3 Stunden Stadtführung in der prallen Sonne sind die knapp 20 Teilnehmenden der Tour ganz schön platt. Fast alle von ihnen sind Fußballfans. Und die meisten von ihnen auch Fans vom FC St. Pauli. Leicht zu erkennen an den T-Shirts und Schlüsselbändern mit dem bekannten Totenkopf-Symbol.
Wir sind ein St. Pauli-Fanclub und haben uns eigentlich für die Vergangenheit vom Verein im Dritten Reich interessiert.
Obwohl alle schon viele, viele Jahre Clubmitglieder sind und von den Debatten über ehemalige Mitglieder, die Nationalsozialisten waren, wissen, haben sie heute einiges dazugelernt.
Ich fand es tatsächlich interessant, zum Beispiel zu erfahren, dass erst in den 90er Jahren dass da noch Ehrennadeln verteilt wurden an verdiente Mitglieder, die krasse Nazi-Vergangenheit hatten.
Für die St. Pauli-Fans war auch noch eine andere Information ganz neu.
Überraschend auch, dass der HSV eigentlich ein offenerer und internationalerer Verein ist als der FC St. Pauli damals.
Und dass der HSV auch deutlich eher anscheinend als der FC St. Pauli mit der Aufarbeitung seiner jüdischen Vergangenheit begonnen hat. Das fand ich auch eine interessante Information.
Dass das FC St. Pauli Museum jetzt nachzieht, finden Sie richtig.
Magdalena Neubig über Fußball in der NS-Zeit und die Vergangenheitsaufbereitung beim FC St. Pauli. 19.42 Uhr, Sie hören Sport am Sonntag im Deutschlandfunk. Bei der Tour de France geht es zwischen den Fahrern Rad an Rad zur Sache. Und auch die Zuschauer wollen ziemlich nah dran sein, immer wieder zu nah. Auf einem Video der 2. Etappe heute ist zu sehen, wie eine Frau das Rennen filmen will und dabei einen Fahrer des Teams EF Education an der Schulter und am Kopf trifft. Zu einem Sturz kam es allerdings nicht. Auch nicht an der Spitze der Etappe, da gab es nämlich heute den 2. französischen Tagessieg in Folge und einen Fingerzeig Richtung Tournee-Gesamtwertung. Steffen Gahr.
An der steilen Rampe zur Wallfahrtskirche von San Luca kam der erste Moment der Wahrheit bei dieser Tour. Vorne die Ausreißer, allen voran der Franzose Kevin Vauclair. Dahinter aber kam es zum ersten Kräftemessen der Favoriten.
Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard geht hinterher. Der erste Angriff dieser Tour de France 2024 kommt vom Slowenen. Aber Vingegaard ist in Form. Vingegaard ist sofort am Hinterrad.
Pogacar und Vingegaard haben gezeigt, der Toursieg führt nur über sie. Den Tagessieg holte sich Vauclair als Solist. Gut 2 Minuten später kamen die Favoriten und Pogacar bekam das gelbe Trikot. Und das, obwohl der Slowene auf der Zielgeraden noch ausrollte. Pogacar, der Kapitän des Kölners Nils Polit, setzte ein Ausrufezeichen.
Er sieht super stark aus und er wollte, glaube ich, heute auch so ein bisschen zeigen und auch das gelbe Trikot erobern. Er hat es geschafft und fahren wir ab morgen im Gelb und hoffen das natürlich bis Nizza nicht mehr abgeben zu müssen.
Ein Rückschlag war Bologna für Primož Roglič von der deutschen Bora-Mannschaft. Roglič konnte nicht mit den Favoriten mithalten. Teamchef Ralf Denk angefressen.
Wir haben bei der ersten Auffahrt schon nicht eine gute Position gehabt. Das hat Kraft gekostet. Beim zweiten Mal war er auch nicht auf Augenhöhe mit Vingegaard, Pogacar. Müssen wir jetzt mal drüber reden, was schlussendlich die Ursache war, aber hätte besser sein können.
Verloren ist noch nichts. Roglič aktuell 21 Sekunden zurück hinter Tadej Pogacar, dem Mann im gelben Trikot.
Stürze gehören zum Radsport, leider. Auch wenn sie nichts mit den Zuschauern an der Strecke zu tun haben. Ganz verhindern kann man sie nicht. Aber eine Forschungsgruppe an der Universität Gent will Sturzrisiken minimieren und nutzt dafür künstliche Intelligenz. Sie entwickelte eine Datenbank über Stürze im Straßenradsport, allein über die Auswertung von Accounts der Plattform X, früher Twitter. Tom Mustroff berichtet.
Mehr als 1000 Stürze hat Steven Verstockt bereits in seiner Datenbank. Für die letzte Saison zählte der Branchendienst Pro Cycling Stats knapp 300 Stürze. Verstockt, Informatiker der Universität Gent, macht aber mehr als nur zählen. Er wertet automatisiert 250 Accounts von X, ehemals Twitter, aus, die regelmäßig zu Stürzen posten. Aus diesen Daten lassen sich folgende Muster für Sturzursachen herausfiltern.
Meist handelt es sich um Abfahrten, um gefährliche Stellen wie Pflastersteine und Hügel sowie Massensprints. Oft sind es auch Fahrfehler. Das sind die Top 4, die wir sehen.
Die Daten will Verstockt aber auch zur Prävention einsetzen.
Wir können die Erkenntnisse nutzen, um Rennstrecken vorab zu screenen. Wenn wir zum Beispiel eine Abfahrt entdecken, bei der man hohe Geschwindigkeiten erwarten muss und danach kommt noch ein Hügel oder ein Pflastersteinabschnitt, dann können wir davor warnen und der Veranstalter kann entscheiden, ob er die Stelle besser absichern oder den Kurs komplett verändern muss.
Sein Team beginnt zunächst vor allem mit der Auswertung von Textmaterial bei X. Anlass war der Horrorsturz von Fabio Jakobsen bei der Polen-Rundfahrt 2020. Verstockt stellte dabei fest, dass der Weltverband UCI über gar keine genaue Sturzstatistik verfügte. Inzwischen ist seine Uni mit dem Weltverband eine Kooperation eingegangen. Und auch die Palette der Instrumente hat sich erweitert. Die Forschungsgruppe um Verstockt analysiert immer mehr Bildmaterial. Das System ist mittlerweile so ausgereift, dass Verstockt seine KI zum Einsatz bei Massensprints vorschlägt.
Man hat die Bilder vom Hubschrauber. Und mit den Maschinenlernsystemen von heute kann man die Fahrlinie der Sprinter aus diesen Bildern herauslesen. Und so kann man objektiv einen Fahrer, der zu weit von seiner Linie abgewichen ist, bestrafen. Man kann das auch mit früheren Sprints vergleichen und sagen, in 9 von 10 Fällen wurde der Fahrer damals disqualifiziert. Die Fahrer werden dann vielleicht auch besser die eigene Disqualifikation verstehen.
Das klingt alles logisch und vernünftig. Im realen Leben stößt Verstockt bei einigen Veranstaltern aber auf gleichgültige und ablehnende Reaktionen.
Ja, sagen sie dann, sie kennen alle diese Dinge schon. Aber wenn du dann die Rennen im Fernsehen siehst, gibt es immer noch Segmente, vor denen unser System wahrscheinlich gewarnt hätte. Und in manchen Fällen ereigneten sich dann auch Unfälle. Ich denke, ein Teil der Veranstalter ist noch ziemlich traditionell.
Mit Organisatoren vor allem kleinerer Rennen arbeiten Verstockt und sein Team beim Screening des Parcours aber zusammen. Etwa 50 Renntage pro Jahr analysieren sie bereits, unter anderem für die Tour de Romandie und die Lombardei-Rundfahrt. Bei den Profis stoßen die Instrumente auf Interesse. Tour de France-Teilnehmer Simon Geschke.
Also Streckenführung kann man natürlich viele Risiken minimieren.
Allerdings bleibt auch eine gewisse Portion Skepsis, was KI hier tatsächlich jenseits der schon vorhandenen Warnsysteme ausrichten kann.
Also es gibt natürlich Situationen, die sehr riskant sind, was die Streckenführung angeht. Das wissen die meisten Fahrer dann aber schon vorher. Das kommt dann durch den Funk. Und dann passieren die meisten Stürze ja zum Teil dann vorher, weil alle vorne fahren wollen, weil es dann heißt, okay, gefährliche Stelle in 5 Kilometern.
Diese Art der Renndynamik kann KI wohl kaum verhindern. Mehr Wissen um gefährliche Stellen könnte sogar neue Gefahrensituationen schaffen, eben weil alle vorn sein wollen und dann der Platz immer enger wird. Geschke sieht deshalb auch die Fahrer selbst in der Pflicht.
Die meisten Stürze in meinen Augen sind der Fahrweise der Fahrer geschuldet, dass halt der Trend dahin geht, dass keiner mehr bremst. Dass jeder Zentimeter genutzt wird und da müssen halt die Fahrer ein bisschen umdenken in meinen Augen. Also die schlimmsten Stürzer, ich glaube, da lässt sich wenig mit KI oder Analysen machen und das sind halt leider dann am häufigsten doch die Fahrer schuld.
Verstockt wiederum ist überzeugt, dass die Daten, die durch die KI gewonnen werden, die Fahrer selbst noch ganz anders für Gefahrensituationen sensibilisieren könnten. Für die Rennorganisatoren entwickelte seine Forschungsgruppe noch ein ganz besonderes Instrument. Einen auf automatisierte Bildauswertung gestützten Streckencheck am Tag des Rennens selbst.
Wir haben eine Hardwarelösung, die in Autos eingebaut werden kann. Da steckt eine Menge Bildanalyse drin, die wir im Labor entwickelt haben. Wir können damit Abschätzungen von Zuschauermassen machen und wir können prüfen, ob auf der Straße Öl oder Ähnliches ist.
So ein Last-Hour-Check ist für diese Tour de France noch nicht eingeplant. Sinn machen würde das aber, gerade auch, was den Sturzauslöser Publikum betrifft. Immer wieder bringen unvorsichtige Fans Fahrer zu Fall.
Ja, also bei der Tour habe ich aber mal echt Angst vor den Zuschauern,
sagt Simon Geschke. Ein Tool dafür wäre also gut. Die Technikentwicklung geht zum Glück voran. Man muss sie nur nutzen wollen. Nicht nur für immer schnellere Räder, sondern auch für die Sicherheit auf und neben der Rennstrecke.
Tom Mustroff über Sturzvermeidung durch künstliche Intelligenz im Radsport. Und es steht weiterhin 0:1 zwischen England und der Slowakei bei dieser Europameisterschaft. Wir haben die offizielle Spielzeit gleich abgelaufen und gehen in die Nachspielzeit ins Stadion zu Holger Dahl.
Sekunden begonnen, noch 6 Minuten für England, um das K.O. bei der Europameisterschaft im Achtelfinale zu verhindern. Es wäre eine riesige Blamage. Natürlich werden die Slowaken gleich nochmal wechseln. Draußen steht Norbert Djemba und soll natürlich vor allen Dingen bei seinem Wechsel nochmal Zeit von der Uhr nehmen. Easy, der Engländer, der frisch Eingewechselte, auf dem linken Flügel nochmal mit einem Flankenball. Bleibt hängen. Und das hat, glaube ich, wehgetan bei Pekarik, der den Ball genau da ins Körperzentrum bekommt, wo es sehr wehtut und kurz benommen liegen bleibt, aber vom Schiedsrichter schnell wieder aufgebeten wird, würde sich ja sonst auch als Nachspielzeit nochmal hinten dran gehängt. Nur 2 Tore von England in 4 Spielen bei dieser EM. Das ist wirklich dramatisch schlecht. Auf den langen Pfosten nochmal gezogen, der Eckball von der linken Seite, aber rausgefaustet von Dubravka, der ja in diesem Spiel einen sicheren Eindruck gemacht hat, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er unfassbar viele Torschüsse und Torchancen der Engländer zunichte machen musste. Nochmal draußen der Wechsel, da wird nochmal nachgefragt, wollen wir jetzt wechseln oder nicht bei den Slowaken? Wollen sie noch nicht, lassen sich noch ein kleines bisschen mehr Zeit. Ich gucke natürlich wieder auf die Uhr, 1,5 Minuten der 6-minütigen Nachspielzeit sind jetzt schon vorbei. Und die Slowaken haben den Einwurf 3 Meter weg von der eigenen Eckfahne. England drückt da jetzt natürlich fast mit der ganzen Mannschaft, aber den Slowaken gelingt es, den Ball zumindest nochmal zur Mittellinie zu spielen. Die Engländer zurück zum eigenen Torhüter, zu Jordan Pickford. Dessen Kernkompetenz sind lange Bälle. Sucht vorne Harry Kane am rechten Strafraum-Eck. Stones fliegt rein in den Ball. Finde, hätte man auch auf Offensivfoul entscheiden können. So wird die Partie aber fortgesetzt mit einem Abstoß der Slowaken. Und Harry Kane bleibt am Boden liegen. Nee, Stones ist das, der da ja aufs Gesicht gefallen ist nach dem Duell in der Luft mit David Hansko und der fällt anschließend auch nochmal auf ihn drauf, aber Stones weiß natürlich, dass das jetzt überhaupt nicht hilft, wenn er auf dem Boden liegen bleibt. Die Slowaken holen ihren Torschützen vom Platz. Ivan Schranz, 3 EM-Tore erzielt und jetzt geht er runter und das wird natürlich auch nochmal bei Djemba darum gehen, dass der hier in der Schlussphase mit neuer Kraft und nochmal der Fähigkeit, einen Ball weit wegzuschlagen aus der eigenen Hälfte, dafür sorgt, dass die Sensation hier wirklich passieren kann. In Gelsenkirchen, Ausscheiden von England, dann wäre Italien raus und England wäre raus. Und aber ein kleines bisschen Hoffnung bleibt den Engländern noch, die draußen noch Ivan Toney bringen wollen für die allerletzten Akzente dieses Spiels. Aber warum hat Southgate jetzt nicht diese Pause genutzt für die Einwechslung? Denn so tut er den Slowaken natürlich gleich auch nochmal einen Gefallen damit, dass er auch nochmal die Partie unterbricht. Wir haben 3 Minuten der Nachspielzeit vorbei. Das heißt, weniger als 3 Minuten zu spielen. England nochmal in so einer Art Tennismatch rund um die Mittellinie mit wenig Raumgewinn, aber jetzt immerhin mit Ballbesitz. Phil Foden, der auch nochmal viel getan hat fürs Spiel, ohne ja, glückliche Aktionen dabei gehabt zu haben. Rein in den Mittelkreis. John Stones dribbelt über die Mittellinie in halbrechter Position. Gibt es nochmal diese eine Chance. Kyle Walker spielt Doppelpass, sprintet in den Raum, aber Skriniar hat das gerochen und spielt den Ball über die Seitenauslinie. Zeit zum Wechseln bei den Engländern. Wen nimmt er runter? Phil Foden kommt raus und mit Toney bringt er nochmal einen wuchtigen Spieler. Aber im Stadion wird gepfiffen, weil die englischen Fans Foden gerne sehen und der Akzente gesetzt hat. Sie hätten ihn noch lieber in der Spielfeldmitte gesehen. Der Mann, der zum 3. Mal Vater geworden ist, quasi zwischen dem letzten Spiel und diesem Spiel. Und der jetzt rausgeht hinter dem Tor, aber sieht, dass seine Mannschaft nochmal mit Kyle Walker einen weiten Einwurf hineinbringt in den Strafraum. Wird aber weggeköpft. Die Engländer holen sich den Ball nochmal wieder zurück. Kyle Walker mit einem erneuten Einwurf, 2 Meter entfernt von der rechten Eckfahne, fleht er den Balljungen an, doch bitte ein kleines bisschen auf die Tube zu drücken. Walker kann weit werfen, Kopfballverlängerung, Fallrückzieher, Tor! Tor! Jude Bellingham! Fallrückzieher! Ein Traum
Spiel mit dem totalen Fahrtspritzer. England gelingt der Ausgleich. Das ist der absolute Wahnsinn. Uninspirierte Engländer schaffen das Traumtor dieser Europameisterschaft. Und Jude Bellingham hat im Grunde genommen 94 Minuten nicht stattgefunden. Und dann fliegt der Einwurf von Kyle Walker rein, wird mit dem Kopf verlängert und Bellingham in etwa auf Höhe des Elfmeterpunktes liegt in der Luft, Fallrückzieher rechts unten rein ins Tor und er blickt anschließend Harry Kane in die Augen und sie verneigen sich vor den eigenen Fans. Jude Bellingham, 90 plus 5. England steht jetzt noch nicht im Viertelfinale, also so viel können wir sagen. Der Ausgleich ist geschafft, wir steuern hier auf eine Verlängerung zu zwischen England und der Slowakei. Und die Slowaken sind natürlich tief getroffen. Das wird jetzt super schwer zu verarbeiten sein. Und irgendwie hat sich natürlich jetzt auch der Flow des Spiels verändert. Und die Engländer, ja, sollten das jetzt auf jeden Fall nutzen. Aber auf der anderen Seite sollten sie natürlich vielleicht auch gucken, dass sie jetzt nicht in der Euphorie noch ein Tor kassieren. Die angezeigte Nachspielzeit ist natürlich vorbei, aber da wird es jetzt noch ein bisschen oben drauf geben für den Torjubel. Die Slowaken passen nochmal zurück zum eigenen Torhüter. Überhaupt kein Vorwurf an Martin Dubravka, der diesen Ball auf keinen Fall halten konnte. Was für ein Traumtor von Jude Bellingham. Es ist wirklich fast nicht zu fassen. Aber die Engländer nochmal dabei und die Engländer nochmal mit dem Spielaufbau. Haben den Ball dann allerdings in der Vorwärtsbewegung verloren. Und der Schiedsrichter pfeift ab. Und der Schiedsrichter Übelt Miller aus der Türkei, der wird jetzt gleich auch
Nachspielzeit, also im Spiel zwischen der Slowakei. England zittert sich in die Nachspielzeit und damit fällt die Entscheidung also gleich in Kürze. Bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften gab es an diesem Wochenende die Chance für die Athletinnen und Athleten, sich für die Olympischen Spiele in Paris noch zu qualifizieren. Aber mit neuen Rekorden oder Bestleistungen war es heute so eine Sache. Das Wetter machte einen Strich durch die Rechnung. Martin Raspe.
Im strömenden Regen ging auch Owen Unser nochmal auf die Bahn. Der unter 10 Sekunden Mann von gestern lief auch mit seiner Hamburger Staffel zu Gold. Jedem Wetter zum Trotz.
Ich bin ein Hamburger Jung und ich kenne den Regen laufen, also war alles cool.
Im Dauerregen war auch Gesa Krause unterwegs, zuletzt Zweite bei der EM in Rom über 3000 Meter Hindernis. Und sie wollte natürlich auch deutsche Meisterin werden. Aber aus dem harten Training heraus fehlte ihr die Frische. Und es wurde Platz 2.
Ja, es ist jetzt nicht ganz der Ausgang, den ich mir gewünscht habe, aber ich muss das eben auch realistisch einordnen auf dem Weg nach Paris. Und ich denke, da ist dann mehr Frische da und dann auch ein hoffentlich anderer Ausgang.
Olivia Gürt, ebenfalls in Paris dabei, war im Schlussspurt die Stärkere und holte ihren ersten deutschen Meistertitel. Fast perfekt mit dem Regen zurecht kam Yemisi Ogunleye. Die EM-Dritte im Kugelstoßen holte sich mit über 19 Metern erstmals den deutschen Meistertitel. Max Hess, der Dreispringer aus Chemnitz, lieferte mit guten 16 Metern und 90 nochmal eine Visitenkarte für Olympia ab. Und im Weitsprung der Frauen heißt die deutsche Meisterin Maryse Luzolo. Europameisterin und Olympia-Favoritin Malaika Mihambo hatte ja nach einer Corona-Infektion auf ihren Start in Braunschweig verzichtet.
Martin Raspe mit den Infos. Und das war Sport am Sonntag mit Benedikt Kaninski. Vielen Dank ans Team und an Sie fürs Zuhören. Ab 23.30 Uhr gibt es dann heute EM aktuell und alle Analysen nach dem Spiel Spanien gegen Georgien und natürlich auch nach dem Spiel England gegen die Slowakei, wo es jetzt gleich in die Nachspielzeit bzw. Verlängerung geht. Haben Sie einen schönen und sportlichen Fußballabend.